Ich begrüße Sie zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Nach den vielen Demonstrationen im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung sind die Lebensumstände von Afroamerikanerinnen Thema einer Vielzahl von Debatten aktuell geworden. Heute wollen wir uns einem Teilaspekt dieser Debatten, den Lebensumständen in der Vergangenheit, und zwar im 19. Jahrhundert widmen. Mein Name ist Agnes Gebald und ich freue mich, mit Melina Teubner zu diesem Thema zu sprechen. Melina Teubner ist Postdoc für iberische und lateinamerikanische Geschichte an der Universität Bern und forscht zu Brasilien, zur transatlantischen Sklaverei, zur Geschichte der Arbeit und zur Ernährungsgeschichte. Ihr Buch ist gerade im Campus Verlag erschienen mit dem Titel »Die zweite Sklaverei ernähren – Sklavenschiffsköche und Straßenverkäuferinnen im Südatlantik 1800 bis 1870«. Darin untersucht sie die Infrastruktur der Ernährung auf den Sklavenschiffen zwischen Afrika und Brasilien, zum einen auf See mit Köchen an Bord und zum anderen an Land mit Verkäuferinnen im Hafen. Während diese Akteure in der Geschichtsschreibung bislang kaum überhaupt vorkommen, schreibt Melina Teubner eine transatlantische Geschichte von unten. Sie analysiert die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Köche und Verkäuferinnen und verweist auf ihre zentrale Rolle für die Logistik des Sklavenhandels. Darüber wollen wir uns heute mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen. Die erste Frage ist eine ganz klassische in dieser Podcast-Serie. Warum bist du Historikerin geworden?
Ja, guten Tag. Zuerst einmal vielen Dank, liebe Agnes, für die freundliche Einführung. Und dann zu deiner Frage. Ich denke, dass ich schon immer eine gewisse Neugierde dafür hatte, wie Menschen in anderen Zeiten und Regionen gelebt haben, wie gesellschaftliche Strukturen etwa auf die Lebensweisen und Geschichten von Menschen einwirken und welche Spielräume diese Menschen dennoch haben, ihren Alltag zu gestalten. Und dann war ich während der Schulzeit im Ausland, in Brasilien, und das hat mein besonderes Interesse dafür geweckt, mich mit Fragen gesellschaftlicher Ungleichheit auseinanderzusetzen. Eben gerade, weil diese Fragen so präsent sind in der brasilianischen Gesellschaft, noch zum Teil bis heute. Und im Studium habe ich mir dann gedacht, dass Forschung vielleicht auch ein großes Abenteuer sein könnte, weil man viel Freiraum hat und eben auch an unterschiedliche Orte reisen kann.
Zum Einstieg ins Thema nun wollen wir uns zuerst kurz über die Koordinaten der transatlantischen Sklaverei im 19. Jahrhundert unterhalten. In deiner Arbeit geht es um den Sklavenhandel im Südatlantik, also zwischen der afrikanischen Küste und Brasilien. Was genau bezeichnet dabei der Terminus der zweiten Sklaverei, den du ja auch in Anführungszeichen verwendest?
Genau, vielen Dank für die Frage. Richtig, in meiner Arbeit geht es um die gewaltsame Verschleppung von Millionen von Menschen aus unterschiedlichen Gebieten Afrikas nach Brasilien im 19. Jahrhundert. Die meisten dieser Menschen wurden in den zentralen Süden des Landes gebracht, um im Hinterland von Rio de Janeiro im Paraíba-Tal auf riesigen Kaffeeplantagenkomplexen zu arbeiten. Damit wurde versucht, die Nachfrage nach Kaffee in anderen Teilen der Welt zu stillen. Deshalb wurden Wälder gerodet, neue Plantagen geschaffen, bis Brasilien dann zum wichtigsten Kaffeeproduzenten der Welt wurde. Was nun an dieser ganzen Konstellation paradox erscheint, ist allerdings, dass Großbritannien den Sklavenhandel bereits 1807, 1808 verboten hatte und auch andere Nationen, darunter eben auch Brasilien, durch binationale Verträge dazu gebracht hat, dies ebenfalls zu tun. Auf dem Papier war der Sklavenhandel also spätestens seit 1831 komplett verboten. Dennoch wurde aber bis 1850 eine immens hohe Zahl nach Brasilien gebracht. Denn es blieb trotz der Gefahr, etwa auf hoher See durch die britische Marine entdeckt zu werden, ein sehr lukratives Geschäft. Und dabei möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, dass es dann eben nicht nur noch vereinzelte Schiffe waren, die Brasilien erreichten, sondern dass über 2 Millionen Menschen auf über 4.700 Fahrten eben noch im 19. Jahrhundert verschleppt wurden. Die sogenannte zweite Sklaverei, die ich in Anführungsstrichen benutze, weil es sonst eigentlich ein englischer Begriff ist, den ich eben übersetzt habe, bezeichnet ein Konzept, das zuerst durch den US-amerikanischen Historiker Dale Tomisch in den 1980er Jahren in die Forschungsdiskussion eingebracht wurde. Und es bezeichnet die strukturellen Veränderungen zwischen der kolonialen Sklaverei vorher und dann der Sklavereien im 19. Jahrhundert. Brasilien war dabei nicht die einzige Region, in der diese riesigen Plantagenkomplexe entstanden sind, sondern ähnliche Entwicklungen gab es im Süden der USA und auch auf Kuba.
Ja, danke. Noch eine Frage, welche den Titel zum Ausgangspunkt nimmt. Sklavenschiffsköche und Straßenverkäuferinnen. Wenn wir die Verteilung der Geschlechter und die Aufteilung des Raumes hier genauer erläutern, dann suggeriert der Titel eine klare Gender-Trennung. Männer zu See, Frauen an Land. Zugleich wird das geläufige Bild von Frauen, die kochen und für die Nahrungszubereitung zuständig sind, durch die professionalisierten männlichen Köche gebrochen. Wie ist die Verteilung in den Fallstudien deiner Arbeit? Was machen Männer? Und was können Frauen machen?
Genau, wie du eben schon gesagt hast, habe ich mich auf unterschiedliche Räume fokussiert. Zum einen das Sklavenschiff und zum anderen die Häfen. Und dabei hat sich wenig überraschend eigentlich gezeigt, dass Arbeiter in der Hochseeschifffahrt bis auf ganz wenige Ausnahmen männlich waren. Die Köche auf den Schiffen waren vor allen Dingen Sklaven, ehemalige Sklaven, aber auch freie junge Männer aus verschiedenen Teilen der Welt. Und es gibt aber Hinweise darauf, dass Köche bei ihrer Arbeit durch Frauen unterstützt wurden, die aus den Gefangenen ausgewählt wurden, um ihnen dann eben zu helfen, die Lebensmittel zuzubereiten. Diese tauchen dann aber in den offiziellen Dokumenten nicht mehr auf. An Land, also im Hafen, ist es dann etwas anders. Zum einen möchte ich ganz kurz auf die Arbeit in den Häusern eingehen. Dort ist es so, dass Frauen und Männer kochten, wobei es so war, dass wenn es spezialisiertere Köche waren, eher männliche Sklaven angestellt wurden und Frauen eher allgemeinere Aufgaben innerhalb eines Haushalts erfüllten, worunter dann auch Kochen fallen konnte. Ich habe mich aber auf die Häfen spezialisiert und eine Gruppe von Sklavinnen und Sklaven untersucht, die im städtischen Bild sehr präsent waren, weil es eine andere Form von Sklaverei war, die im Gegensatz zu Plantagensklavereien und eben diesen Hausangestellten eine größere Autonomie versprach. Sie waren selbst dafür verantwortlich, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und mussten ihrem Besitzer bzw. ihrer Besitzerin wöchentlich einen bestimmten Betrag von ihren Einnahmen abgeben. Und diesen Sektor, gerade in der Zubereitung von Nahrung, kontrollierten vor allen Dingen Frauen.
In der Kategorie von Autonomie, wie du sagst, oder von Freiheit und Handlungsfreiheit, wie frei waren die freien Sklavinnen und Sklaven überhaupt?
Das ist auch ein Punkt des Konzeptes der zweiten Sklaverei. Dort probiert man nicht von einem binären Gegensatz zwischen Sklaverei und freier Arbeit auszugehen. Und das möchte ich auch in der Arbeit zeigen, dass es eben viele Graustufen und Facetten gab in dieser Zeit des Übergangs. Und dadurch wird das Bild der Sklaverei auch ein anderes, das bis heute stark durch antike Sklavereien und eben die Plantagensklavereien in den Amerikas geprägt ist, wobei es eben auch viele andere Formen gab. Zum Beispiel war es möglich, in Rio de Janeiro sich frei zu kaufen. Dafür war es vorteilhaft, wenn die Sklavenpreise relativ niedrig waren, weil der Wert eines Sklaven die Kosten des Freikaufs bestimmte. Zugleich stabilisierte die Möglichkeit des Freikaufs das Sklavereisystem. Denn nicht alle, die sich selbst freigekauft hatten, waren hinterher auch gegen die Sklaverei. Im Gegenteil, viele von ihnen investierten wiederum selbst in Sklaven, weil diese im Gegensatz zu anderen Anlageoptionen günstiger waren und mehr Gewinne versprachen. Zudem kam es noch hinzu, dass es andere Formen von asymmetrischen Abhängigkeiten und Distinktionsmerkmalen gab, wie zum Beispiel eben Gender und Race, wobei gerade Race als Kategorie immer wichtiger wurde in dieser Zeit. Und deshalb ist die Frage nicht leicht zu beantworten, weil es eben ganz viele Abstufungen und Grauzonen innerhalb dieser Sklavereigesellschaft gab.
Dann wollen wir uns nun noch einmal dem Hafen konkreter zuwenden. Es gibt ganz viele Aspekte in deiner Arbeit, die heute aktuell ebenso in der Diskussion sind, wie beispielsweise auch Konflikte im öffentlichen Raum. Rio de Janeiro im 19. Jahrhundert war eine explosiv wachsende Stadt mit einem großen Hafen, an dem viele Menschen vor allem vorübergehend lebten und, wie du betonst, auch essen mussten. Inwiefern war aber eine Kontrolle in einem so dynamischen Raum überhaupt durchsetzbar?
Dann kommen wir jetzt noch mal genauer nach Rio de Janeiro. Die Einwohnerzahl Rios vervierfachte sich in den Jahren zwischen 1808 und 1850 von 50.000 auf 200.000 Personen. Ein erster Schritt zu dieser Entwicklung war, dass der portugiesische König und sein Hof 1807 von Lissabon nach Rio de Janeiro flohen und das portugiesische Reich von dort aus regierten. Dies führte zu einer Modernisierung innerhalb der Stadt. Die Bedeutung Rios beruhte in den folgenden Jahren aber besonders auf seiner Mittlerrolle zwischen der atlantischen Welt und dem Hinterland. Die Sklaven wurden eben in Rio de Janeiro angelandet und dann auf Plantagenkomplexe weiterverteilt, aber viele blieben eben auch in der Stadt. In diesem Raum kam es natürlich zu Konflikten zwischen Straßenverkäuferinnen und beispielsweise der Polizei. Es war nämlich kaum möglich, Rio de Janeiro vollständig zu kontrollieren. Beispiele, die sich in den Tageszeitungen finden, sind Straßenverkäuferinnen, deren Kundschaft zu viel Lärm gemacht hat, Verkäuferinnen, die zwar eine Erlaubnis hatten, Nahrungsmittel zu verkaufen, zu gewissen Zeiten aber auch als Prostituierte arbeiteten, oder Straßenverkäuferinnen, die anderen Sklavinnen und Sklaven bei ihrer Flucht geholfen hatten. Auf den Plantagen und in den Häusern waren vor allen Dingen die Sklavenhalter selbst für die Kontrolle ihrer Sklavinnen und Sklaven zuständig. In den Städten wurde diese Kontrolle dann an andere Institutionen übergeben. Da ist es vielleicht auch nochmal wichtig, auf die starken Netzwerke zwischen Sklavinnen und Sklaven einzugehen, die natürlich auch unterschiedliche Gruppen bildeten, aber die sich untereinander vernetzten und probierten, diesen Raum in gewisser Weise zu kontrollieren, sich zu unterstützen. Wobei das natürlich nicht immer harmonisch ablief, sondern auch in ganz starker Konkurrenz zueinander.
Du widmest dich der Ernährungsgeschichte und besonders spannend finde ich es hier, dass Streetfood ein ganz zentrales Phänomen in deiner Forschung ist. Also so, wie wir heute oft während der Arbeit uns nur etwas auf die Hand zum Essen besorgen, ohne selbst kochen zu müssen, so findet sich das auch prominent in deiner Analyse der Straßenverkäuferinnen in Rio. Warum war Streetfood so bedeutsam in der Hafenstadt? Handelt es sich dabei um ein Essen, was wir heute als Multikulti-Küche bezeichnen könnten, was also überall gegessen wurde oder nur von bestimmten Gruppen? Welche Menüs waren hier besonders nachgefragt?
Ja, jetzt kommen wir dann endlich zum Essen, worum es ja auch eigentlich geht in der Arbeit. Der soziokulturelle Hintergrund der Hafenstadt prägte natürlich, wie Menschen gegessen haben und welche Möglichkeiten sie hatten, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Viele Menschen waren nur temporär in der Stadt, hatten keine familiären Bindungen, häufig keinen Zugang zu Küchen. Und das konnten die Straßenverkäuferinnen nutzen, und um eben ihre Speisen anzubieten, und dabei achteten sie eben auch auf die Geschmackspräferenzen ihrer Kundschaft. Heute werden diese Speisen als hybride Diaspora-Küchen bezeichnet oder Diaspora-Speisen bezeichnet. Ich möchte jetzt auf ein Gericht eingehen, was in Rio de Janeiro relativ prominent war und was ich eben auch in meiner Arbeit erwähne, das Angu. Und dafür musste Maniok oder Mais in Wasser gekocht werden und anschließend zerstampft. Und das bildete dann eine klebrige Masse, ein bisschen ähnlich vielleicht wie Polenta oder Kartoffelpüree, nur wohl noch etwas dickflüssiger. Und diese Masse wurde dann mit einer Soße aus verschiedenen Zutaten serviert. Zum einen preiswerte Fleischstücke, etwa Innereien, verschiedene Gemüse, wobei die Zubereitung natürlich abhängig von der Verfügbarkeit der jeweiligen Zutaten war und in Brasilien auch etwas abgeändert wurde. Was aber ganz wichtig war bei der Zubereitung der Soße, war Palmöl aus Westafrika, das auch schon in Brasilien produziert wurde, lieber aus Westafrika selbst importiert wurde, um es zu benutzen. Und gerade auch Matrosen auf Schiffen konnten in diesen Handel mit Palmöl mit einsteigen und kleine Mengen nach Brasilien bringen. Und diese Verwendung von Palmöl aus Westafrika sollte dem Gericht dann noch eine gewisse Authentizität verleihen. Und das Gericht gibt es noch bis heute. Es ist nicht eines der bekanntesten Gerichte in Brasilien, aber gerade in der Hafengegend von Rio gibt es noch ein Restaurant, das Gericht damit bewirbt, dass es eben Arbeiterinnen und Arbeitern genug Energie liefert, um lange Arbeitstage durchzustehen. Und damit bezieht sich dieses Gericht zum einen eben weiterhin auf diese westafrikanischen Einflüsse in der brasilianischen Küche, aber eben auch auf diesen typischen Lebensstil der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Hafengegend. Zur Zeit der Quitanderas wurden diese, also der Straßenverkäuferinnen, auf Brasilianisch heißen sie Quitanderas, wurden diese Speisen aber auch als inferior deklariert. Die gehobene Küche orientierte sich am französischen Restaurantkonzept. Es gab Speisekarten, die auf Französisch geschrieben wurden. Und wenn man das aber vergleicht, wie eben die gehobene Küche nach 1850 vertreten war und im Vergleich dann der Verkauf von Speisen auf den Straßen, dann ist es ein ganz klares Ungleichgewicht, dass viel mehr Menschen eben Essen auf den Straßen zu sich genommen haben. Was man noch sagen kann zu den Gerichten, und da gibt es andere, die jetzt noch prominenter wären, die ich jetzt aber nicht alle aufführen kann, dass die Gerichte zum Teil religiöse Bedeutungen hatten, weil sie in afrobrasilianischen Religionen zum Beispiel als Gabe für Gottheiten genutzt worden sind.
Ja, sprechen wir noch etwas über Essen und Nahrungsmittel. Ich finde das Bild auf dem Cover deines Buches ja sehr stark. Das gleiche Bild, welches auch auf der Seite dieser Podcast-Serie zu sehen ist. Eine Frau, die geschützt im Schatten des Schirmes, wahrscheinlich irgendwo am Wegesrand sitzt und ihre Waren verkauft. Um sie herum liegt viel Obst, Papaya, aufgetürmte Ananas und ein ganzer Berg Kochbananen sowie Zuckerrohr, teilweise in Körben, größtenteils aber direkt auf dem Boden aufgetürmt. Die Frau raucht oder kaut Tabak und blickt, man könnte fast meinen, etwas müde in die Kamera. Sie trägt ein weißes Kleid, ein Tuch auf dem Kopf und auffallend viel Schmuck, also Halskette, Armbänder sowie einen Ring. Könntest du uns noch mehr über sie oder ihre Kolleginnen erzählen?
Genau, auf ihre Kolleginnen komme ich gleich zurück, aber zunächst muss ich zu dem konkreten Foto leider etwas Desillusionierendes sagen, wobei der Eindruck, den du beschreibst, sicher durchaus intendiert war. Aber das Bild wurde im Studio des Fotografen Alberto Henschel aufgenommen. Das war im Jahr 1870. Und der Hintergrund ist eine Leinwand, die mit der städtischen Realität wenig gemein hat. Es ist auch nicht klar, ob die Verkäuferin wirklich eine freie Straßenverkäuferin oder eben eine Sklavin war. Die Kleidung der Frau ist allerdings relativ typisch, wobei es häufig auch bunte Kleider waren, die getragen worden sind. Und was eben auch ein bisschen verzerrt dargestellt ist, die Kleider waren natürlich keineswegs immer so sauber wie auf dem Foto. Wenn man sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Frauen ansieht, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie immer in top gewaschenen weißen Kleidern rumgelaufen sind. Aber nun zu einer anderen Person, die wir vielleicht etwas besser greifen können. Das ist eine Straßenverkäuferin mit dem Namen Emilia Soares do Patrocínio, eine ehemalige Sklavin, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Westafrika nach Brasilien gebracht wurde und sich nach Jahren in der Sklaverei 1839 freikaufen konnte. Sie hat auf dem städtischen Markt Gemüse und Geflügel verkauft und konnte mit ihrem Geschäft so viel einnehmen, dass sie bei ihrem Tod ihren Enkeln 3 Häuser, 20 Sklaven, Schmuck und Geld vermachen konnte. Wir sehen also an diesem Beispiel, was natürlich keinesfalls typisch ist, die meisten Straßenverkäuferinnen hatten kleinere Stände, die sie auf- und abbauten an unterschiedlichen Orten in der Stadt. Oder sie gingen täglich mit einem einfachen Tablett auf dem Kopf durch die Straßen. Ein Marktstand gemietet zu haben, bedeutete dabei schon einen gewissen Aufstieg. Wir sehen aber, dass es nicht immer nur Gelegenheitsarbeiten waren, sondern dass man eben im Nahrungsmittelbereich einen gewissen Reichtum akkumulieren konnte.
Zum Ende hin weiten wir den Blick noch einmal und denken in großen Kategorien. Das Buch ist im Campus Verlag in der Reihe Globalgeschichte erschienen. Inwiefern kann das Globale als Kategorie helfen, die Geschichte dieser Individuen zu erforschen, die hier über den Südatlantik fuhren oder im Hafen von Rio de Janeiro arbeiteten? Inwiefern findet sich das Globale in ihrem Leben und wieso ist deren Geschichte von Bedeutung für größere Kontexte und Weltzusammenhänge?
Ja, ich denke, dass die atlantische Welt einen großen zusammengehörigen Raum gebildet hat, den man auch so analysieren sollte. Und zunächst einmal waren in diesem Raum eben meine Akteure sehr mobil. Die Seeleute natürlich noch viel mehr als die Straßenverkäuferinnen, weil sie den Atlantik in beiden Richtungen befuhren und häufig auch Erfahrungen in anderen Teilen der Welt gemacht hatten. Dann konzentriere ich mich in der Arbeit ja aber besonders auf die Verbindungen im Südatlantik. Und dabei versuche ich aus einer eher mikrohistorischen Perspektive die Akteure und besonders die Akteurinnen in den Fokus der Analyse zu stellen, weil eben diese Migrantinnen mit ihrem kulinarischen Wissen und ihren Vorlieben die Ernährungsgewohnheiten in den Ankunftsregionen stark geprägt und dann auch verändert haben. In einem größeren Rahmen wäre aber auch die Aufrechterhaltung der zweiten Sklaverei ohne diese Akteure nicht möglich gewesen. Und zugleich wären die Menschen nicht in Massen verschleppt worden, wenn Brasilien nicht eine bestimmte Rolle im damaligen Weltsystem übernommen hätte. Sklaverei in den Amerikas war bereits seit dem 16. Jahrhundert ein globalhistorisches Phänomen, das vor allen Dingen im Zusammenhang mit europäischem Kolonialismus stand. Im 19. Jahrhundert wird dann aber der Zusammenhang zwischen Massensklavereien in einigen Regionen der Welt und der Entstehung des Industriekapitalismus in anderen Regionen jedoch immer deutlicher. In diesem Zusammenhang ist es auch spannend, sich anzusehen, wer eigentlich an diesem Handel verdiente. Dabei haben Studien gezeigt, dass auch die Sklavenhändler sehr international waren und das Kapital, um den Handel zu finanzieren, aus unterschiedlichen Teilen der Welt kam und dann auch wieder in unterschiedlichen Teilen der Welt investiert wurde. So wird an unserem Institut gerade untersucht, welche Möglichkeiten zum Ausstieg ein Schweizer aus St. Gallen in Rio de Janeiro in den 1830er und 40er Jahren, also der Blütezeit der zweiten Sklaverei, hatte und wie viel Geld er mit einer Handelskompanie verdienen konnte. Die Verbindung geht also weit über den Südatlantik hinaus. Und Essen spielte für diese Verbindung und für die zweite Sklaverei eine nicht unüberschätzbare Rolle.
Danke auf jeden Fall für diese Antwort. Zum Abschluss noch eine ganz allgemeine Frage. Was glaubst du, sind die Herausforderungen für Historikerinnen und Historiker heutzutage?
Eine große Herausforderung bei der Beschäftigung mit der Geschichte von Sklavinnen und Sklaven ist weiterhin die sehr schlechte Quellenlage. Die Menschen haben nicht selbst geschrieben. Das heißt, man muss alles aus anderen offiziellen Dokumenten rekonstruieren und kommt eigentlich kaum an die Lebensrealität der Menschen heran. Ich habe probiert, das in meiner Arbeit ein bisschen zu umgehen, indem ich eben auf die Wissensbestände dieser Menschen eingegangen bin und mir die Materialität der Schiffsküchen angeguckt habe, aber eben auch einzelne Gerichte analysiert habe. Aber ich muss sagen, dass es nicht wirklich zufriedenstellend war, was man dabei herausfindet. Wie man das vielleicht umgehen könnte, ist, indem man eben größere Forschungsnetzwerke gründet oder umfangreiche Datenbanken erstellt. Ein gutes Beispiel innerhalb der Sklavereigeschichte ist eine Datenbank, in der Fahrten von Sklavenschiffen verzeichnet sind. Und dort sind mittlerweile 35.000 Fahrten verzeichnet. Und Forscherinnen und Forscher aus allen Teilen der Welt, aber auch Schülerinnen und Schüler können darauf zugreifen. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, an mehr Informationen zu kommen, als wenn man diese Forschung eben alleine betreibt. Nicht so sehr für die Forschung hier in der Schweiz, aber für viele unserer Kolleginnen und Kollegen in Brasilien stellt es zudem seit Jahren eine enorme Herausforderung dar, die Universität und das System der Wissenschaft insgesamt in Brasilien unbeschadet durch die Regierungszeit des jetzigen Präsidenten zu führen, der bekanntlich nicht viel von wissenschaftlicher Erkenntnis hält und gerade die Geisteswissenschaft für überflüssig hält und auch nicht gewillt ist, sich mit der Sklavereivergangenheit des Landes zu beschäftigen. Hierdurch sind vor allem die bis dahin sehr guten öffentlichen Universitäten gefährdet, die aber weiterhin probieren, auch unter diesen Bedingungen internationale Spitzenforschung zu betreiben.
Hoffen wir, dass Forschung weiterhin von politischer Einflussnahme befreit sein möge. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in deine wissenschaftliche Arbeit.
Vielen Dank.